Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, die Woche ist schon fast wieder zu Ende. Wir haben Freitag, den 5. April, ungefähr 11:30 Uhr, startet die Aufnahme dieser Folge. Genau, wir haben heute wieder einige interessante Themen mitgebracht. Es zeichnet sich nun ab, dass Alphabet vielleicht doch endlich mal was mit seinen 110 Milliarden machen möchte, außer sie nur irgendwie verschimmeln lassen auf dem Bankkonto. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen, ob wir das nächste Big Thing von Apple auf uns zurasen sehen. Es hat sich nämlich da auch etwas ergeben. Aber da werden wir ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Dann gestern ist ja einiges los gewesen am Markt. Also erst sah es ja eigentlich ganz gut aus, dann sah es eigentlich gar nicht mal so gut aus am Ende des Abends. Da war, habe ich ein lustiges Bild gesehen, das hat der Goldgraf gepostet. Wenn man gestern zu 50%, ich glaube in den MSCI World und so 50% in Öl drin gewesen wäre, hätte man den ganzen Tag eine Null-Performance gehabt. Das hat echt gut ausgesehen, weil erst der MSCI World hoch ist, Öl nach unten und dann, als diese Nachrichten gekommen sind, hat es genau entgegengesetzt performt. Also war auf jeden Fall ein lustiger Chart zum Anschauen, ja. Also denkt doch an der Stelle dran, auf jeden Fall einen Daumen nach oben noch da lassen, liked uns, teilt uns, folgt uns und so weiter und so fort. Ja, aber dann, Michael, erzähl mal, was war denn gestern los? Warum haben denn die Märkte am Abend so, ja, so nachgegeben?
Ja, das war gestern. Man ist es gar nicht mehr gewohnt, ja, dass dann auf einmal, ich habe dann irgendwann auch, bin nochmal runtergekommen, erschrocken gesehen, oh, was ist denn hier los? Eine riesige rote Kerze an den US-Börsen. Wir waren sogar am Ende. Wir haben sogar auf Tagestief geschlossen, über 1,6% im Minus. Es ist halt das, was jetzt die ganze Zeit schon so läuft. Die Frage ist, wann kommen die Zinssenkungen? Wie stark ist die Wirtschaft? Und was vor allen Dingen sagten die ganzen Notenbanker? Und Paul hatte ja, glaube ich, vorgestern ein bisschen was gesprochen, da war aber nichts Neues dabei. Jetzt hat gestern Kashkari gesagt, es ist möglich, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr nicht senkt, wenn die Inflation stagniert. Ja, und das ist natürlich, ich weiß gar nicht, was waren es mal, 6, 7 Zinssenkungen, jetzt sind es, glaube ich, noch 3 und jetzt auf einmal geht es eventuell Richtung null. Aber er hat, das war auch nur jetzt so die Headline, also noch geht er davon aus, dass die Zinsen gesenkt werden. Aber die Frage, die er so in den Raum geworfen hat, die ja auch stimmt, ja, warum senken, wenn die Wirtschaft so stark bleibt? Ja, also aktuell scheint ja das hohe Zinsniveau dem Markt gar nichts auszumachen. Und da muss man sich dann natürlich schon fragen, wieso sollte man dann die Zinsen senken, wenn eh alles so ein bisschen heiß gelaufen ist und die Inflation immer noch nicht da ist, wo sie sein soll? Dann lassen wir die Zinsen noch lieber oben und warten eine Abkühlung ab. Ja, und da haben sie auch gesagt, jetzt vor einer Zinssenkung müssen weitere Fortschritte bei der Inflation abgewartet werden. Ja, und da ist natürlich jetzt heute um 14:30 Uhr, wir nehmen jetzt vorher auf, der Markt ist am Schwächeln, der DAX. Ich glaube, ich gucke mal gerade, die US-Futures sind vorbörslich, vorhin waren sie sogar leicht im Plus, sind immer noch leicht im Plus, aber das kann sich nachher in die ein oder andere Richtung nochmal massiv ändern. Je nachdem, wie jetzt wie der Arbeitsmarkt Bericht ausfällt, da werden, ich glaube, es waren 200.000 neue Stellen erwartet. Und dann auch, was die Lohnkomponente sagt. Wenn die wieder heißer ausfällt als erwartet, also es eine Lohninflation gibt, dann ja, könnte es eine weitere Korrektur geben. Wir laufen ja jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit eher seitwärts. Hast du dir mal zum Beispiel Nasdaq und so angeschaut? Also ist jetzt ja gar nicht so, dass wir hier jetzt durchgehend nach oben ballern, sondern es waren ja nur so ein paar einzelne Aktien, wobei jetzt querbeet auch zuletzt Gewinne mitgenommen wurden. Wir sind natürlich immer noch hoch, aber dass es jetzt halt weiter fahnenstangenartig hochgeht, ist gar nicht so. Und ich habe lustigerweise gestern nochmal geschaut, der CNN Fear and Greed Index ist mittlerweile auch nur noch bei neutral, ja. Also keine Euphorie mehr da. Vielleicht ja jetzt auch ein Zeichen. Und das ist die große Frage, ja. Vielleicht ist jetzt so viel Angst vorher, dass gleich dann wieder so eine Rallye kommt, weil die Daten doch ganz gut ausfallen und dem Markt sie gefallen. Ja, also der Markt würde, glaube ich, gefallen, wenn es eben, wie gesagt, nicht so eine hohe Lohninflation gibt, also die Löhne nur langsam steigen und dass auch nicht so viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden, dass die Wirtschaft eher so ein bisschen, ja, nicht so stark wächst, die Beschäftigung, ja, und nicht heiß läuft. Das ist so, glaube ich, das, was der Markt möchte und nicht wieder ein Arbeitsmarktbericht mit sehr viel mehr geschaffenen Stellen als erwartet. Ja, aber das ist auf jeden Fall die Geschichte, wo der Markt drauf schaut und dementsprechend ist alles so ein bisschen nervös gerade.
Das sollen sie uns mal in Deutschland erzählen, dass die Wirtschaft so gut läuft.
Ja.
Ich habe erst wieder einen Bericht heute Morgen gelesen, dass die große Deindustrialisierung in 2024 bekommen wird in Deutschland. Ich meine, groß verwunderlich ist es auf jeden Fall nicht. Ja, man hat auch zum Beispiel gehört, dass Habeck ja jetzt wohl der nächste Kanzlerkandidat wird. Oh. Ja, ich bin gespannt. Ja.
Ja, das ist das große Problem in Deutschland halt hier. Ne? Noch schlägt das noch gar nicht so durch auf die Arbeitslosigkeit, aber dass vieles schiefläuft, ne? Wir wollen jetzt hier kein politisches Fass wieder aufmachen, aber dass gerade vieles schiefläuft mit den Rahmenbedingungen, mit den Kosten für Energie und so weiter, das ist klar. Ne? Und ich glaube, es waren jetzt hier Stihl, also der Anbieter hier von den Sägen, von den Motorsägen, der will abwandern, großer Mittelständler, hier so ein großer Pumpenhersteller will, glaube ich, abwandern. Und die wollen nicht mehr irgendwo ins billige Ausland teilweise, sondern ich glaube, Stihl will in die Schweiz, selbst da ist es günstiger. Ich glaube, dieser Pumpenhersteller wollte ja nach Polen zum Beispiel. Ja, man sieht ja querbeet, dass eher auch von deutschen Firmen im Ausland investiert wird, statt in Deutschland. Das ist halt echt...
Ja,
das alles kam sehr, ja, sehr das, schade. Ne?
Das ist, die Investitionen sind ja auf einem Mehrjahrestief. Ich glaube, 2013 hatten wir zuletzt so wenig Investitionen. Ist ja auch absolut nicht verwunderlich. Und eben, was ist wieder so das Erste, was man dann zu lesen bekommt? Ja, dass Leute fordern oder ja, Top-Experten oder Sozialexperten, dass Kinderlose noch mehr besteuert werden sollen. Also das ist immer die Antwort in Deutschland aktuell auf alles. Ja, dass wir müssen überall, was Steuerlast und so angeht, da müssen wir unbedingt überall auf Platz 1 sein, weil wir haben ja in Deutschland ein absolutes Einnahmenproblem, ja, Sarkasmus Ende, ja, das habe ich ja schon, schade. Eben, ich habe auch schon meine...
Ne, zum Teil kann man das auch sagen, dass das natürlich auch daran liegt, dass die Exportwirtschaft insgesamt gerade schwierig ist, weil Deutschland halt schon immer sehr viel exportiert hat und wenn die Abnehmerländer ein bisschen am Schwächeln sind, unter anderem ja auch China, dann ist das klar, aber ich glaube, das ist halt auch einfach ein bisschen zu einfach gedacht, dass das das einzige Problem ist, sondern dass wir halt hier viel weitreichendere Probleme haben, ja, und dass das bei den Firmen jetzt voll durchschlägt und siehst ja querbeet, alle bauen jetzt Arbeitsplätze ab und teilweise auch im großen Stile, ne, und das hängt nicht nur damit zusammen, dass jetzt irgendwo von externen Partnern irgendwie weniger nachgefragt wird, sondern dass wir einfach hier krasse strukturelle Probleme haben. Ja, ja. Bevor es besser wird, wird es vielleicht noch schlimmer, aber ich bleibe optimistisch. Ja, irgendwann gibt es einen großen Knall und dann wird nochmal reformiert und dann geht es auch, glaube ich, wieder aufwärts, weil das Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Querbeet, selbst Italien wächst viel stärker. Griechenland, hast du mal gesehen, wie die abgehen einfach? Die Verschuldung krass gesenkt, denen geht's richtig gut. Ich glaube, es gibt kein Land in Europa, was aktuell so schlecht dasteht wie Deutschland. Ja, und klar, wir exportieren sehr viel, aber es ist nicht nur der alleinige Grund, aber naja, anderes Thema.
Ja, wir waren ja schon öfters mal der kranke Mann in Europa. Deswegen, ab und zu braucht man mal so die rote Laterne, um mal wieder alles abzuschütteln. Aber es ist ja nicht nur in der Industrie so. Ich habe auch vor kurzem gelesen, dass auch, ich glaube, letztes Jahr, 14.000 Gastronomiebetriebe insolvent gegangen sind oder geschlossen werden mussten. Also Wahnsinnszahlen, was man da
so zu lesen bekommt. Ein Freund, wo wir mal waren, hier in Frankfurt, der macht auch sein Restaurant zu. Weil er halt wahnsinnig wurde mit der ganzen Bürokratie, dem haben sie hier draußen den Außenbereich dicht gemacht und dann immer die ganzen Auflagen und so.
Ja. Das
ist halt ein Fass ohne Boden einfach, ja. Und dann musst du immer die Preise anheben, weil halt die Kosten steigen und so, ja. Also Gastro ist, glaube ich, man denkt immer so immer als Gast hin, wie kann das sein, dass das hier 15 Euro kostet, dass das 20 Euro kostet. Wenn du halt mal alles gegenrechnest an Kosten, was du so hast, an Miete, an Mitarbeitern. Also ich hätte keinen Bock drauf, das zu machen.
Ne? Nee, und vor allem, das ist auch so ziemlich das Erste, wo die Leute halt anfangen zu sparen, also beim Essen gehen, weil es zum einen sehr viel teurer halt ist, ist ja klar, also im Schnitt schlägt so ein Gastronomiebetrieb mindestens das Vierfache drauf vom Erzeugerpreis. Ich meine eben, irgendwo muss ja das ganze Geld herkommen. Du kannst halt alles sehr viel günstiger zu Hause dann machen und wenn halt das Geld gerade knapp ist, Essen gehen ist halt ein absoluter Luxus, den sich dann halt viele halt auch nicht mehr leisten können. Und ja, natürlich schade auf jeden Fall, aber gut, gucken wir jetzt mal das nächste Thema an. Apple hat, es gibt so die ersten Gerüchte, dass so das nächste Big Thing, viele warten ja drauf. Man hat erst gedacht, ja, vielleicht könnte es irgendwie mit dem Autoprojekt zusammenhängen, aber jetzt erzähl doch mal, was ist denn das nächste Big Thing, das von Apple kommen soll?
Ja, sie müssen ja irgendwas machen, ja? Nachdem jetzt das ganze Geschäft mit dem Autokrachen gescheitert ist, was ja ein großer Markt gewesen wäre, wo sie ja eine Dekade daran gearbeitet haben und es immer weiter verschoben wurden, jetzt ganz abgeblasen wurden. Es gibt zumindest einen Bericht bei Bloomberg, dass sie wohl wie so eine Art Heimroboter planen, der einem, ja, ich weiß gar nicht, beim Haushalt helfen soll, einem hinterherfahren soll, Informationen liefern soll, ist aber auch noch ganz, ganz in den Anfängen. Und es gibt noch ein zweites Ding, was gemacht wurde, und das war, ich muss mal gerade sagen, so ein Home-Device, so ein Table, nee, wie heißt das da, so auf dem Tisch steht ein Tablet, was sich dann zu dir rumdreht und so weiter und dich da, glaube ich, auch unterstützt. Aber ob diese Sachen jemals kommen oder wie das weitergeht, das steht halt noch komplett in den Sternen. Es gibt ja schon einige so Roboter. Ich glaube, Amazon hat einen Roboter. Samsung hatte doch auch auf der CES auch so einen kleinen Roboter vorgestellt. Ja, das ist so eine kleine Kugel gewesen, ist dann rumgefahren, hat dich unterstützt. Dann hast du dem gesagt, ich will einen Workout machen. Dann hat er so irgendwas an die Wand projiziert und so, ja. Es gibt da schon so ein bisschen was. Aber ich glaube, das wird halt echt noch viele, viele Jahre dauern. Es könnte was Größeres werden. In diesem Bloomberg-Artikel steht es auch nochmal drinne. 1984 der Mac, 2007 das iPhone, 2010 das iPad, 2015 Apple Watch, 2016 AirPods. Ja, und jetzt sind schon echt, jetzt haben wir 2024, seit 9 Jahren, nichts mehr Relevantes. Krass, gell? Also,
und es ja, wird man,
einige Jahre dauern.
Man darf aber nicht vergessen, dass sie jetzt eben statt dieses nächste Big Thing im also Hardware-Bereich halt vor allem halt ihren Fokus auf die Services gelegt haben, dass sie halt mehr so zum Service-Konzern noch mit geworden sind. Die haben ja mittlerweile, müssten sie 1 Milliarde Abonnenten haben. Das müssten sie eigentlich erreicht haben mittlerweile. Also ja, man ist da auch ein bisschen in eine andere Richtung natürlich dann gegangen. Ja, gut, ob man jetzt einen Roboter zu Hause braucht, der einem hinterherfährt. Ich glaube, da gibt es auch andere, die schon so in eine ähnliche Richtung gehen, ob jetzt da Apple dann auch tatsächlich der Platz erschwert. Ich meine, ich habe dich bei mir zu Hause, der mir alles hinterher trägt, da brauche ich keinen Roboter, aber bei anderen ist es vielleicht halt doch nochmal anders.
Kann ich überall sein, ja. Ich kann
nicht, ja, eben, ja, also nicht jeder kann sich so einen Flender nach Hause bestellen, der dann einem die Wohnung putzt und so weiter, ja. Aber das ist ja eigentlich auch genau der Bereich, wo eigentlich Tesla auch hin wollte, oder? Mit ihrem Human Robot, oder? Also da ging es ja auch darum, dass der einen zu Hause so die Sachen abnehmen, vielleicht auch kochen kann.
Ja, ich glaube, der Tesla-Roboter soll ja erstmal zumindest in der Fabrik arbeiten. Aber ah,
okay.
Klar, ne?
Okay.
Ja, ist dieser Optimus soll dann, glaube ich, in der Fabrik hier Sachen erledigen, aber kann natürlich auch weiter gesponnen werden, dass der dann irgendwann...
Ich wollte gerade sagen, wenn der solche Arbeiten dann machen kann, dann liegen auch Hausarbeiten nicht so ganz fern, ja. Aber die Frage ist natürlich auch, was soll so ein Ding dann kosten? Also so ein Roboter, der einem hinterherfährt und Sachen macht, also auch bei Apple. Ich meine, man kennt ja so die Preise, es ist nicht immer so ganz günstig, was aus dem Hause Apple dann kommt.
Naja, wenn der halt wirklich es schaffen würde, dann echte Haushaltsarbeit zu machen, zum Beispiel abwaschen oder... Staubsaugen oder Bad putzen oder so, keine Ahnung, ne? Das wäre natürlich schon krass. Oder hier sagst du mal kurz, der ist zu Hause, du bist im Urlaub, gieß mal die Blumen und so, ne? Wenn du nicht so ein Bewässerungssystem hast, musst du ja vorstellen,
du bist ein Roboter, der
den Tesla-Roboter, mit so einer Gießkanne und gießt du deine Sachen.
Genau, ja, der Tesla-Roboter, der Apple-Roboter, wo aber 20.000 dann kostet, ja. Und dann hat er einen Stromausfall und bleibt draußen im Regen stehen. Gegossen,
Die sind nicht kaputt gegangen, ist doch super, ja.
Eben, und dann geht ihm der Akku aus, er bleibt draußen stehen und wird 2 Wochen voll geregnet, dann während du im Urlaub bist, ja, dann hast du ein Häufchen Rost noch im Garten stehen.
Ja, naja, also... Das wird noch ein paar Jährchen dauern, ne?
Also das war jetzt auch eher eine kleinere Nachricht, eine sehr viel mehr, also es ist noch nicht spruchreif, aber sehr viel, wie soll man sagen, also eine Nachricht, die jetzt sehr viel schneller mal Einfluss auf Unternehmen haben könnte, und zwar auf die Firmen Alphabet und HubSpot, ist die, dass gestern aus Insiderkreisen bekannt geworden ist, dass Alphabet eventuell das Unternehmen HubSpot übernehmen möchte. Und das wäre schon eine sehr große Übernahme. HubSpot hat aktuell so ungefähr einen Börsenwert so von 35 Milliarden. Also da würde ich dann mal so mit einer Übernahme zwischen 40 und 45 Milliarden rechnen, weil es ist ein Unternehmen, das auch noch nicht profitabel ist. Ich habe auch mal in die Bilanz geschaut, also sind tatsächlich sogar positiv, also haben so eine Netto-Liquidität, so eine knappe Milliarde in den Büchern stehen. Wäre natürlich schon eine spektakuläre Übernahme, weil man hat es ja, wir haben es ja schon auch öfters mal angesprochen. Alarm, was ist gerade los?
Ich habe hier gerade meine Software aufgenommen, weil ich mal gucken wollte, wie HubSpot am Ende denn geschlossen hatte.
Deswegen ich glaube, danach noch Alarm losgegangen. Was haben sie gemacht? 10-11%?
Nee, die waren, glaube ich, zeitweise 5-6% im Plus. Die haben gestern, ja, sie haben im Plus geschlossen. 600, was haben sie denn hier gemacht? Ja, ich glaube, so 4-5% müssten sie im Plus gewesen sein, ja. Also, okay. Eigentlich ja gar nicht so viel, gell, wenn da wirklich jetzt was dran sein sollte.
Ja, gut, aber man muss da immer vorsichtig sein. Also, solche Nachrichten gibt's öfters. Ich weiß auch noch, die letzten 2-3 Jahre, Microsoft wollte angeblich Pinterest übernehmen. Dann wollten sie PayPal übernehmen. Dann wollten sie Discord übernehmen. Also, man muss bei sowas auch immer sehr vorsichtig sein, ja. Also, rein jetzt an sich vom Thema her würde es natürlich schon so ein bisschen passen, sage ich jetzt mal. HubSpot, das, was machen die genau? Das ist so eine komplette Plattform, die kann komplette Geschäftsprozesse von Unternehmen abwickeln. Also reden wir sowohl vom Inbound-Marketing als dann eben auch so den kompletten Service und Vertrieb. Sie haben ein eigenes Customer Relationship Management, also CRM, und vor allem eben auch, sie haben so ein eigenes Marketing-Hub. Also das sorgt dann eben dafür, dass du mehr Traffic auf deine Webseite zum Beispiel bekommst. Sie haben tatsächlich auch so eigene, ich weiß gar nicht, so Guidelines, wie du sogar mit dem YouTube-Kanal wachsen kannst. Also ist eigentlich ein relativ interessantes Unternehmen, sehr breit aufgestellt, und gerade auch da der Marketing-Aspekt da sehr groß ist, auch Werbung, würde ja zu Alphabet eigentlich ganz gut passen. Vor allem eben natürlich auch dessen, dass die natürlich diesen riesen Datenschatz dann haben. Also das bedeutet, dass dann ja Alphabet ihre Daten dann nutzen könnte, um dann eben auch wieder so die Services von HubSpot dann zu verbessern. Würde natürlich auf der Seite Sinn machen, aber es gibt ja dann eben so dieses große Aber dann, dass aktuell ja gerade die großen Big Techs in Amerika natürlich sehr scharf unter Beobachtung stehen. Ja, und das ist jetzt so auch so mit die erste große Übernahme seit einem längeren Zeitraum, so nach jetzt Microsoft mit der Gaming-Übernahme, das ist ja aber ja so ein bisschen was anderes, ja, dass jetzt da wieder einer von denen mal so den Schritt zumindest mal in Erwägung zieht, also dass man das öffentlich weiß, dass sie da so eine große Übernahme tätigen möchten. Also ich an sich finde ich HubSpot ein interessantes Unternehmen. Ja. Wenn wir uns mal anschauen, für dieses Jahr rechnen sie so mit 2,5, 2,6 Milliarden Umsatz. Wenn wir da jetzt mal das so ein bisschen hochspinnen, also eben wenn sie jetzt aktuell 35 Milliarden sind, bis vor der Nachricht waren es, glaube ich, 2 oder 33 Milliarden, also sagen wir mal so knapp über 40 Milliarden. Das wäre schon ein recht stolzer Preis für das Unternehmen. Sie sind aber immer relativ stark gewachsen. Man rechnet auch in den nächsten Jahren so ungefähr 20% Wachstum hier. Sie sollen auch den Break-Even im übernächsten Geschäftsjahr erreichen. Es wäre aber, glaube ich, eher ein Unternehmen, das dann vor allem durch Alphabet nochmal so komplett neue Wachstumsschübe bekommen könnte, eben weil halt meiner Meinung nach halt auch vor allem die Daten natürlich sehr viel besser wären, dann die HubSpot da den Unternehmen zur Verfügung stellen kann, eben dann bieten sie eben auch die eigene Plattform an, du kannst so dein ganzes Sales-Team kann damit arbeiten, da können automatisierte E-Mails verschickt werden, die halt auch so eine, wie heißt es, so eine, solchen bestimmten Richtlinien folgen, dass dann also, wenn das passiert, dann passiert dies und jenes, also halt alles ein bisschen automatisiert dann. Definitiv ein interessantes Thema. Es hieß, dass sie sich, also das Alphabet sich aktuell mit einer Investmentbank trifft. Ich meine, es war Morgan Stanley. Zum einen, welchen Preis sie bieten sollen, und zum anderen dann eben auch, wie groß die Chancen sind, dass durchgewunken wird. Ja, also das sind halt so die zwei großen Fragen aktuell. Der Preis an sich, der ist eigentlich egal, bei 110 Milliarden Dollar auf dem Konto, den sie da netto rumliegen haben. Also das würde jetzt dem Unternehmen nicht wehtun, eher im Gegenteil, ich würde es mal als positiv ansehen, dass sie mal was gegen diese unfassbar hohen Cash-Bestände machen, ja, aber die Frage natürlich Regulatorik, ob es durchgewunken wird, ja. Ja, die andere Frage dann.
Bin ich mir auch eher skeptisch, ne, als ob das noch genehmigt wird, ich glaube nicht, also bin ich echt sehr, sehr skeptisch, mich wundert, dass es sie sogar jetzt in dem Umfeld gerade probieren, das zu machen.
Das wurde ja geschrieben, genau, wegen dem Umfeld, also dass das schon sehr verwunderlich ist, ja. Die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wie groß ist die Dominanz von HubSpot jetzt? Also darum, das ist ja eigentlich so die entscheidende Frage, ja. Also bekommst du jetzt durch diesen Zusammenschluss irgendwie ein Unternehmen, das da alles dominiert? Ja. Da würde ich wahrscheinlich schon eher sagen, eigentlich jetzt eher nicht. Also da sehe ich jetzt nicht so die große Ding. Aber da gehört natürlich sehr vieles mit dazu, ja. Also das ist von außen natürlich immer super schwierig zu sagen. Also nur weil jetzt rein vom Geld her das eine große Übernahme ist, würde ich jetzt nicht per se sagen, das ist völlig ausgeschlossen, ja. Also was natürlich völlig ausgeschlossen war, ist, dass Nvidia ARM zum Beispiel übernehmen kann. Also das war eigentlich von vornherein klar. Das war ja mal so ein Thema, das lange rumgegeistert hat, weil das wäre dann so eine absolute Monopolstellung für eben die, sozusagen das Rückgrat von den Chips gewesen und einem Designer zusammen dann, weil dann wäre es ja klar, dass Nvidia sich da immer zuerst mal so alles zuschustert. Aber jetzt in dem Thema bei HubSpot, ob das jetzt wirklich so problematisch wäre, sehe ich jetzt eigentlich nicht, weil es gibt ja genug Konkurrenzprodukte, eben vor allem auch im CRM-Bereich, auch im Marketing und so. Also weiß ich jetzt gar nicht, ob das so unrealistisch ist.
Ja, schauen wir mal. Es ist aber trotzdem halt, ne, wenn man, also ein Drittel des Caches müsste ungefähr genutzt werden von Alphabet, aber auf die Zahlen von Alphabet hat es halt einfach keine Auswirkung. Ne? Also ich meine, Alphabet, es werden dieses Jahr 342 Milliarden Umsatz erwartet und HubSpot macht halt gut 2 Milliarden. Ne? Also das ist halt... Gut, das
neue Bewertung steht an, machen,
ja, aber selbst absolut. Wenn die sich verdoppeln dann in den nächsten Jahren, das ist halt sehr klein. Ne? Also trotzdem, ja, vielleicht ist es, macht wahrscheinlich Sinn, ja, mit den ganzen Daten und so weiter, könnte schon Sinn ergeben, ja, und was mit dem Cash zu machen, ist ja auch nicht verkehrt, wobei aktuell gibt es ja immerhin ordentlich Zinsen, aber ja.
Sie könnten sich halt auch durch eine HubSpot ein bisschen mehr noch in der Geschäftswelt etablieren, weil Alphabet bietet ja auch eigene Software, ebenso mit Google Sheets und so, also dass man auch so ein bisschen nochmal Microsoft da vielleicht Konkurrenz macht, eben auch CRM-Bereich und so. Also ich glaube, dass es da bei dieser Übernahme nicht darum geht, dass sie sich jetzt da davon erhoffen, dass das jetzt so eine direkt eine fette Cash-Cow dann wird oder eben eine komplett neue Einnahmensquelle. Aber ein Teilbereich, der natürlich auf vielen Ebenen da Sinn ergibt. Ja, dann haben sie ja eben mit Google Mail, also so ihren eigenen Mailing-Dienst. Also das sind halt alles so Sachen, die du dann vielleicht mit einer HubSpot besser in Unternehmen noch integrieren kannst. Von daher würde das vielleicht, also ich sehe da schon gewisse Synergien, die Sinn machen würden. Die Frage ist halt eben, wie kritisch sieht eine Aufsichtsbehörde das Ganze, weil jetzt auch eine Übernahme, also 30, natürlich 40 Milliarden, das klingt erstmal viel, wenn man mal so in den Pharma-Bereich schaut, da sieht man, dass es eigentlich da eher eine Tagesordnung so in der Größenordnung, ja, es gab in den letzten 2-3 Jahren verrückteste, also es standen ja schon mehrmals Übernahmen im dreistelligen Bereich schon so ein bisschen zu Ding. Also irgendein Kraft-Heinz wollte mal Unilever übernehmen beispielsweise, also ich glaube, da war auch ein dreistelliger Milliardenbetrag, der im Raum gestanden ist und es gab so 2-3 große, also das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes als ja, aber es ist ultra schwierig natürlich zu sagen.
Naja, schauen wir mal. Wird man weiter mal beobachten, was dort bei rumkommt, aber große Auswirkungen auf den Aktienkurs von Alphabet sollte es zumindest erstmal nicht haben, denke ich.
Nee, also auch egal, ob die Übernahme durchkommt oder nicht, das ist ähnlich wie bei Microsoft und der Activision-Übernahme. Also das ist im Prinzip für mich da irgendwie so ein bisschen das gleiche Thema dann, ja. Also das wird keinen großen Einfluss dann haben, ja.
Aber Aktien ist übrigens echt gut gelaufen, ne? Seit Januar 23 fast verdreifacht, war aber sogar schon mal höher während dieser Hype-Phase, da standen so, glaube ich, schon bei $800. Das war ja völlig abstrus bewertet damals, aber da war ja alles. Kurs-Umsatz-Verhältnis von 50 bis 100 war da ja normal. Ja. Jetzt ist es ja Enterprise Value Sales, ist irgendwie noch 15 oder so. Ja.
Das ist, ja. Aber dann kommen wir doch jetzt mal so zum heutigen Top-Thema. Ich glaube, jeder von euch hat ja Aktien so ein bisschen Watchliste oder erweiterten Kreis. Und wir haben ja jetzt zuletzt auch immer wieder mal gesprochen, es gibt ja einige Themen gerade so mit Hinblick auf Taiwan, aber auch, ja, immer wieder hört man auch mal, dass Russland noch vielleicht weiter nach Europa vordringen könnte. Also sprich, dass eben neue Kriege kommen oder so, dass das die Märkte natürlich stark belasten könnte. Aber es kann ja auch so immer wieder mal so ein Black Swan-Ereignis dann kommen. Da haben wir jetzt mal uns heute so ein bisschen die Frage gestellt, was sind denn so Aktien, Aktien, die halt einem gefühlt immer zu teuer sind, aber gerade dann, wenn mal so eine allgemeine Marktkorrektur kommt, die wir dann interessant finden. Und dann würde ich jetzt mal die erste Aktie an Michael abgeben. Was wäre so ein Titel, wenn wirklich mal so eine allgemeine Marktkorrektur, mal wirklich so wie in Corona, mal so recht schnell, vielleicht 25, 30 oder vielleicht sogar nahe der 40%. Was wären so Aktien, wo du sagst, die will ich dann endlich haben, weil sie mir eigentlich immer zu absurd bewertet ist.
Ah ja, gut, mir fällt gerade eine Aktie ein, über die haben wir letztes Mal gesprochen. Da würde ich auf jeden Fall Tesla kaufen. Ja, wenn die nochmal jetzt richtig zurückkommt mit einer Gesamtmarktschwäche, dann würde ich Tesla-Aktionär werden. Haben wir letztes Mal.
Kommt sie auch so. Bitte? Dass wir nochmal ein bisschen die Tesla-Bullen.
Ja, genau.
Fällt die kommt auch so.
Hey, die war gestern, die US-Investoren haben bei unserem Podcast wieder gehört. Tesla ist gestern im Plus gewesen gegen den Markttrend. Ja, also die haben das schon jetzt antizipiert und kaufen die Aktie. Nein, Tesla spricht jetzt auch, die wollen ja nach Indien exportieren, jetzt von Grünheide und wollen dort auch ein Werk bauen und so weiter. Also sie gehen weiter ihren Weg. Ich bin mal gespannt, wie das alles weitergeht. Aber wenn Tesla deutlicher korrigieren sollte, dann würde ich dort mal kaufen. Aber die hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ich bin aktuell immer noch kein Microsoft-Aktionär, oh Schande. Wenn die Aktie mal korrigieren sollte, echt ganz billig, das ist für mich so ein Basisinvest. Ich weiß gar nicht, wieso ich die nicht habe. Ich habe ja auch keine Apple. Ich habe nur Alphabet und Amazon, aber eine Microsoft, blöd, ne? Aber die ist wieder jetzt sehr heiß gelaufen. Aber im nächsten Mal eine Korrektur würde ich die kaufen. Das ist zumindest der ganz große Plan, damit ich da auch endlich mal mit dabei bin, ja.
Da kann ich jetzt noch eine lustige Anekdote dazu erzählen. Ich habe echt mal länger überlegt, ob ich mein Video machen soll, dass ich es nicht rational finde, wenn man Microsoft nicht im Depot hat. Ja. Das ist für mich eine Aktie. Also das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass du die jetzt nicht im Depot hast. Microsoft ist für mich eine Aktie, wo ich sage, es gibt eigentlich kaum einen Anlagestil, wo ich sage, da würde die nicht ins Depot passen. Sie hat eine sehr lange Dividendenhistorie. Ja, die Rendite, die ist jetzt aktuell nicht hoch, ja, aber wir haben hier eine Dividendenaktie, die immer wieder stärker ihre Dividenden anheben, die Aktienrückkäufe machen, also eine gute Kapitalallokation haben, trotzdem aber in einem zukunftsorientierten Sektor wirklich dominierend sind, mehrere Monopolpositionen haben und daher eben auch sehr viel Kurswachstumsfantasien mitbringen. Also das ist für mich irgendwie so eine Aktie und sie haben für mich wahrscheinlich mit die stärkste Bilanz, die es halt so auf der Welt gibt, die so ziemlich besten Zukunftsaussichten, auch so von den großen Tech-Werten. Es ist für mich fast nicht rational, Microsoft nicht im Depot zu haben. Habe ich schon mal überlegt, aber ich habe dann auch irgendwie es nicht so richtig geschafft, so das Video so wirklich thematisch aufzuarbeiten, deswegen habe ich es dann auch wieder gelassen.
Das ist halt trotzdem jetzt auch nie ganz günstig bewertet gewesen. Ja gut, letztens der eine Dip und so hätte man mal holen können, aber da hatte ich dann halt auch kein Cash mehr. Ja, und jetzt ist es halt auch wieder sehr heiß gelaufen, aber klar, die Aussichten sind weiter echt gut und wahrscheinlich werden sie auch wieder jetzt ein gutes Quartal liefern. Mit der Beteiligung an OpenAI und so weiter. Also eigentlich läuft. Wobei es gab einmal ja die Meldung, dass wohl diese KI-Tools hier mit Office und so, dass die nicht ganz so gut laufen. Ich bin mal gespannt, da muss man mal beobachten. Aber ja, weiß auch nicht, ne? Manchmal macht man ja irgendwie so ein Fehlerchen, ne?
Aber ich jetzt
immer so, okay, jetzt sind die schon so stark gestiegen, sind die schon eine Billion wert? Ach nee, jetzt ist vorbei. Jetzt sind sie mittlerweile über 3 Billionen wert. Ja, Wahnsinn. Irgendwann sind sie vielleicht 10 Billionen wert.
Aber jetzt hat sich ja das Geheimnis auch endlich gelüftet, warum du letztes Mal die River Cola getrunken hast. Ja, weil der Millionär Geld sparen muss, dass er auch mal sich eine Microsoft-Aktie ins Depot legen kann. Ja, du hast ja wirklich Jubelstürme in den Kommentaren dazu erhalten, dass
wie geerdet
und bodenständig du bist. Man merkt, dass die sich noch nie mit dir mal privat unterhalten haben. Ja, wenn er dann wieder mit der Rolex flext oder so. Ja, die Geschichte.
So ein riesiger Teller mit Kaffee.
Genau, ja, der kommt eben vor im Stream oder dann eben im Podcast, da zeigt er immer schön die Billig-Cola, die er trinkt und danach dann kommt der Moët dann hinterher dann, ja, oder.
Gerade weil er mit dem Champagner ist schon eingelassen oben.
Genau, oder? Ja, war sehr lustig auf jeden Fall, ja. Also dann meine erste Aktie, die ich mitgebracht habe, das ist eine, die wahrscheinlich gar nicht jeder von euch kennt, aber diejenigen, die mir folgen, die haben sie jetzt auch schon das ein oder andere Mal gesehen, das ist Rollins, das ist auch ein Bereich, den viele oder wahrscheinlich niemand so wirklich auf dem Schirm hat. Das ist einer der größten Schädlingsbekämpfer in den USA. Das ist eine Aktie, die hat einen unfassbaren Kursverlauf hingelegt. Die ist unverschämt teuer und das ist schon immer gewesen, ja. Aber halt aufgrund dessen, die sind so stark operativ gesehen, das ist ein Geschäftsmodell, das absolut unzyklisch ist, das ist krisenresistent ohne Ende, denn wenn du einen Schädlingsbekämpfer rufst, dann brauchst du ihn halt auch, ja. Da ist es dann halt so, das ist dann auch oft nichts, was du mal sagst, ja, okay, das schiebe ich jetzt mal nach hinten auf, ja, wie zum Beispiel Corona, die ganzen Operationen. Wenn du Schädlingsprobleme hast, dann hast du sie und dann musst du es in der Regel auch direkt lösen. Rollins ist ein unfassbar starkes Unternehmen, also von der Performance her und aber natürlich bewertungstechnisch absolut in lächerlichen Regionen. Also die sind regelmäßig bei 50er KGVs auch vorwärts gesehen in diesen Regionen. Und das aber wirklich, ich habe mir vor kurzem da mal einen 10-Jahres-Verlauf also das ist eine Aktie, die wirklich noch nie günstig war. Also nicht mal in der Nähe von günstig, ja. Und die laufen einfach immer weiter. Aber das wäre mal eine Aktie, wenn dies auch dann tatsächlich mal so mit einer umfangreichen Korrektur mit erwischen würde. Das wäre tatsächlich eine Aktie, die ich mir ins Depot legen würde, weil ich die auch auf lange, also die sehe ich auf Jahrzehnte hingesehen, das ist ein Geschäftsmodell, das ist für mich nicht angreifbar, ja. Das kannst du nicht wegdigitalisieren, weil was willst du beschädigen machen? Willst du mit deinem MacBook verklopfen oder so? Also da kannst du nichts dagegen machen. Wenn du solche Profis brauchst, dann brauchst du die. Die haben unfassbar viel Know-how und ein Geschäftsmodell, das ich unheimlich spannend finde, obwohl es eigentlich sehr langweilig klingt, ja. Also ein Top-Unternehmen.
Wie schnell wachsen die denn bei einem KGV von 50 auch wahrscheinlich nicht so schnell, oder?
Also da reden wir so von, ja, so mittleres bis hohes einstelliges Wachstum ungefähr pro Jahr. Aber das machen sie halt also so präzise wie eine Schweizer Uhr halt, ja. Also das haben die halt wirklich jedes Jahr, ich habe es jetzt gerade mal kurz aufgemacht, ja, so 8-9% Umsatzwachstum haben sie, Net Income, wobei Net Income haben sie sogar zweistellig, also sogar über 10%, auch jetzt in den nächsten Jahren. Aber es ist natürlich trotzdem bei KGVs um die 50, da ist es halt eigentlich zu wenig, aber es gibt halt kaum Geschäftsbereiche oder Geschäftsmodelle, wo man sagt, da ist es so sicher und so berechenbar, dass sie so weiter wachsen werden, wie eben da. Da wird keine AI oder irgendwas dagegen machen können. Also merkt schon, ich bin eigentlich echt ein Roboter. Fan. Genau, ja, der tut was dagegen. Ja, also sie haben aktuelles KGV 50, Forward KGV 43, Free Cashflow Yield 2,2%. Das sind wirklich niedrige bzw. hohe Werte bei den Bewertungskennzahlen, aber an sich ein super interessantes Unternehmen auf jeden Fall.
Ja. Wahrscheinlich machen sie, die können das sehr gut steuern, je nachdem, wie viele Schädlinge sie überall immer aussetzen, um sie dann wieder zu bekämpfen. Das,
genau, kannst du selber die Kunden dann holen, ja, mal ein paar Ratten irgendwo aus.
Wir brauchen mal neue Aufträge in der Stadt, lass mal hier ein paar Sachen auslegen.
Genau, ja, also kannst du immer selber für Kundschaft sorgen dann. Genau. Ja. Ja, genau. Also dann schieß mal los, was ist deine zweite Aktie, wo du sagst, ja, in einem großen Crash, die will ich unbedingt haben.
Genau, ich habe jetzt nochmal hier bei uns auf den DAX geschaut, bin immer durchgegangen. Also Aktionär bin ich ja schon.
Cool, mal mit deinem DAX.
Ja, der DAX, der läuft.
Du kriegst von mir mal ein DAX, I love DAX T-Shirt oder genau. So, ja, das wäre mal was.
Genau. Da sind die Versicherungen halt extrem heiß gelaufen. Ich habe die Aktien ja schon, aber wenn da nochmal deutliche Rücksetzer kommen sollten, würde ich dort sogar nochmal aufstocken. Ich habe nämlich gerade einiges an Cash. Vor allen Dingen jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ja sowohl die Munich Re als auch die Allianz, ich glaube die Hannover Rück war es auch, die haben ja alle nochmal hier dieses riesige Ding draufgepackt auf die Dividende jetzt. Dann haben wir jetzt quasi nochmal eine neue Basis geschaffen, von der aus sie steigern wollen. Also sehr, sehr spannend. Die letzten Tage sind die Aktien auch so ein bisschen zurückgekommen, muss ich sagen. Aber es ist natürlich noch bei weitem, fehlt da was. Und die werde ich auch eher nur nachkaufen, wenn es mal richtig deutliche Rücksetzer am Markt gibt. Ja, weil ich ja, wie gesagt, auch schon mit dabei bin. Aber eine Aktie aus dem DAX, die ich jetzt gar nicht habe aktuell, die ich kaufen würde bei einem Rücksetzer, wäre Airbus. Aber auch die Aktie ist jetzt vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass Boeing ja so stark gelaufen ist, sehr, sehr hochgelaufen. Die Bewertung ist auch nicht mehr so günstig, aber da ist eigentlich auch auf Sicht der nächsten Jahre sehr sicher, dass, also mit diesem Auftragsbestand und mit den Bestellungen, die weiter reinkommen, und ich sehe auch nicht, dass Fliegen in Zukunft weniger wird, sondern eher noch mehr, vor allen Dingen, wenn es vielleicht umweltfreundlicher wird, ja, dann muss man sich auch nicht mehr dafür schämen zu fliegen. Das gab es ja auch mal, diese Diskussion. Da muss man sich jetzt schämen, wenn man nochmal in Mallorca fliegt. Da sehe ich keine Gefahren und da ist Boeing halt aktuell in diesem Duopol gerade in so einer guten Position und sie heimsen ja weiter so viele Aufträge ein. Ich glaube, die sind ja die nächsten 5 Jahre ausgelastet. Die einzige Gefahr kann es natürlich immer sein, dass die Lieferketten unter Druck geraten, wenn wieder irgendwas wie Corona kommt oder wenn die Kosten zu stark steigen und so weiter. Na, das ist natürlich immer eine Gefahr. Aber ansonsten ist es eigentlich jetzt auch ein ziemlich sicheres, in Anführungszeichen, Geschäftsmodell, sofern jetzt die Airlines nicht extrem unter Druck geraten und wieder Milliardenverluste machen. Aber da sieht es ja eigentlich nicht danach aus. Deswegen, also, wenn eine Airbus nochmal hier Richtung 130 kommt oder so, dann würde ich sogar da nochmal richtig kaufen.
Ja gut, und eine Aktie kriegst du ja noch von mir, die hast du immer noch nicht gekauft. Also eine kannst du ja mal endlich kaufen. Ja, nee, du wolltest nur warten, bis sie sich jetzt nochmal verdoppelt hat, dass ich dann doppelt so viel bezahlen muss. Ich weiß schon, wie der Hase da lang läuft, ja. Ich gucke aber zurück, bei welcher Folge es war. Du kriegst von mir nur den Preis.
Die stand da noch, glaube ich, tiefer. Ich glaube, die war da bei 140. Wo ist sie jetzt eigentlich? Bei 160.
Ich glaube, bei 50 oder so.
165 steht sie, ja. Die letzten Tage, also die korrigiert jetzt mit dem DAX auch insgesamt, aber ich meine, die war noch im November bei 120, ist jetzt bei 165, das ist schon...
Ja, es ist...
Ich mal diese Kursentwicklung von Corona ansehe, die war ja mal bei 140 vor Corona und ist dann auf unter 50 gedippt. Ne? Das ist schon krass, aber gut, damals, ich hatte die da, glaube ich, dann kurz so als Trade im Depot. Aber da war ja auch so hier, da war ja alles am Ende. Da hast du halt so gedacht, okay, ey, wann kann man überhaupt jemals wieder in ein Flugzeug steigen? Hier Urlaub, alles Katastrophe, ne? Aber ja,
zum Glück ist es anders gekommen. Viel geiler waren die Kreuzfahrtunternehmen, Carnival Corporation, wo mir dann die ersten Schlaumeier vorgerechnet haben. Nach dem Absturz habe ich jetzt 20% Dividendenrendite. Da auch gesagt, wie kann man jetzt davon auch nur im Entferntesten ausgehen, dass eine Carnival Corporation die nächsten Jahre eine Dividende ausschütten wird, wenn das komplette, die durften ja gar nicht mehr fahren. Ja, also
die haben ja auch noch ein ganz anderes Problem, dass diese Schiffe ja immer hunderte Millionen kosten und das alles fremdfinanziert ist. Die mussten ja mehrmals Kapitalerhöhungen und alles machen. Also,
ja, klar, ja. Aber dann mit 20% Dividendenrendite und so, ich meine, es waren 20, aber es ist schon jetzt wieder ein paar Jährchen her, aber also absurd, was da manche für Begründungen dann haben, genau. Aber an der Stelle auch mal noch kurz an euch die Frage gestellt, was sind denn so eure Aktien, wo ihr sagt, hey, da würde ich mal gerne so richtig zugreifen, wenn mal der ganze Markt korrigiert. Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare mit rein, das würde mich auch mal interessieren. Dann sage ich euch meine zweite Aktie. Da hätte es sogar so vor knapp 2 Jahren mal eine Gelegenheit gegeben, wo sie mal ein bisschen günstiger waren, aber ja, so richtig günstig auch nicht. Aber wenn es da mal beim nächsten Mal wieder so die Möglichkeit gibt, würde ich mir furchtbar gerne eine Stryker ins Depot legen, weil ich auch im Medizintechnikbereich noch gar nichts im Depot habe. Also ich habe ja Thermo Fisher, Danaher und dann so diese beiden Biotech-Werte in Form von AbbVie und Amgen. Aber im Medizintechnikbereich, den ich unheimlich spannend finde, und Stryker ist eines der stärksten Unternehmen eigentlich weltweit gesehen, ja. Also ich habe ja die Geschichte schon öfter erzählt, aber ich erzähle sie immer wieder gerne. Bis Corona hatte Stryker 40 Jahre Umsatzsteigerung in Folge. Da muss erstmal ein Unternehmen finden, das in solchen Regionen ist. Und dann gab es eben so diese kurze Phase, wo man die Aktie echt nicht gut gelaufen ist. Das wäre echt ein super Einstiegszeitpunkt gewesen. Jetzt zuletzt ist sie wieder komplett ausgeflippt, dann halt natürlich. Aber das wäre eine Aktie, wenn da der Markt mal wirklich ein bisschen verrückt spielt, das wäre eine Aktie, das wäre im Gesundheitsbereich meine absolute Go-To-Aktie, wo ich sagen würde, die würde ich mir direkt ins Depot legen. Da würde ich auch gar nicht mehr auf irgendwelche Zahlen oder auf irgendwas schauen, weil ich kenne Stryker mittlerweile recht gut, ja, ich weiß genau, was die machen. Da würde ich wirklich nur auf den Chart gucken, wenn der unten ist, so schnell könntest du gar nicht gucken, wie ich dann da zum Bankberater gehe.
Ich stehe gerade bei 320 Euro, habe ich gerade offen, was wäre das dann so? Als 250 oder was? Oder was willst du da haben?
Ja, das ist eine gute Frage, ja. Also wir haben ja gesagt, so wenn der Markt mal wirklich so um 30% oder so korrigieren würde, ja. Weil eben, es gab sie mal 2022, waren sie mal so bei 190 ungefähr, ja. Und da haben sie sich jetzt ja schon wieder so ungefähr 80% nach oben bewegt, so von dem Zeitpunkt. Auch letztes Jahr hätte sie noch mal so bei 250, ja, wobei da waren sie aber letztes Jahr schon, ja. Also wie gesagt, ich sag, da müsste schon wirklich was Verrücktes einfach passieren dann, ja, weil es ist ein wahnsinnig starkes Unternehmen halt, ja, also gefällt mir super gut, wenn es da mal wieder so richtig scheppern sollte, da wäre ich furchtbar gerne dabei, ja.
Genau, das ist halt die große Frage, ja, wenn die so ein stabiles Geschäftsmodell haben, selbst wenn der Gesamtmarkt dann mal richtig einbricht, ob die dann wirklich so stark mit nach unten läuft,
ist halt die Frage, ja.
Eher unterproportional, das sind eher die Zykliker, die dann wahrscheinlich, oder die Hochbewerteten, die wieder abstürzen. Ja, aber wenn man sich den Kursverlauf anschaut, ja, besser geht's halt nicht, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist echt
krass. Doch, nur mal, außer man hat Microsoft-Aktien.
Oder ich habe Meta, ja. Hast du Meta? Hast du die nicht verkauft?
Ja, habe ich Anfang des Jahres verkauft, ja, habe ich nicht mehr.
Größter Fehler, ja. Wie kann man denn Meta Anfang des Jahres verkaufen? Warte mal, ich guck mal gerade Meta Year to Date. Year-to-date Meta 47%.
Oh, ja, ein bisschen was habe ich auch noch mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war. Ja, aber ich habe sie relativ am Anfang, glaube ich,
verkauft. Apropos Meta und so, ne? Oder hast du noch eine Aktie, die du vorstellen wolltest?
Eine habe ich noch, ja. Achso, ja. Hast du jetzt in deinem letzten Ding alle vorgestellt, da war das
Versicherung. Ja, ich wollte nur kurz Cadence und Synopsys und so weiter erwähnen, weil die ja auch bei dieser Nvidia-Präsentation hier als Chip-Designer und so mit erwähnt wurden. Hatten wir aber auch schon mal drüber gesprochen, dass die auch immer unverschämt teuer sind, die Aktien. Also wenn es da mal allgemein Crash oder einen fetten Rücksetzer im Tech-Bereich gibt, dann wären das nochmal so Aktien, die ich noch kaufen würde, ja. Es gäbe noch viele weitere. Man könnte auch nochmal im Cybersecurity-Bereich zuschlagen. Ja, ich habe schon CrowdStrike, die würde ich auch nochmal nachkaufen, zum Beispiel, wenn es rappeln sollte, aber da müsste es aber schon richtig rappeln halt, ne, weil die sind alle so heiß gelaufen.
Also. Ja, ich habe noch eine dritte Aktie. Also bevor dann auch die Frage aufkommt, bei mir natürlich Linde und Waste Management sind bei mir sowieso ganz vorne mit dabei, aber die wollte ich jetzt da nicht mit reinnehmen, weil das wissen ja alle, dass die bei mir relativ weit oben auf der Liste sind. Aber eine Aktie
würde ich... Da wollte ich eigentlich auch ein Video zu machen. Wie kann man dann Linde nicht im Langfristdepot
haben? Ja, genau. Du ein Video vor allem. Ja, das hätte ich gerne gesehen. Ja, das würde ich sogar unterstützen. Ja, wie der Gold ist, ein Video auf YouTube macht, ja. Wann warst du das letzte Mal aktiv? Vor einem Jahr oder? Sehr ja, enttäuscht für die 20.000 Abonnenten, gell? Ja, also, dieser Goldesel macht alles nur noch hinter der Paywall, ja. Das sind die geerdeten Millionäre mit der River Cola, ja, die dann aber keinen kostenlosen Content auf YouTube dann bringen. Man kennt sie, ja. Nee, meine Aktie, über die ich auch regelmäßig, also nicht ablästere, aber schon wirklich lange sage, sie ist mir definitiv viel zu teuer, absurd von der Bewertung, ist eine Costco. Ein wahnsinnig starkes und solides Geschäftsmodell. Aber halt bewertungstechnisch, ich sag halt manchmal, gibt's halt einfach Aktien, wo ich sage, nee, da will ich ein bisschen vernünftig bleiben, wenn ich mir so die Bewertung und vor allem eben halt auch so mit Hinblick auf ihr Wachstumspotenzial, es ist relativ berechenbar, es ist überschaubar, dass die halt so, ja, so ungefähr hoch einstellig am Wachsen sind, ja, aber dafür Bewertungsmultiplen aufrufen, die halt wirklich für einen Retailer absurd sind, also so solche Bewertungen, wie sie eine Costco aufrufen, das haben die meisten Tech-Unternehmen nicht, also wir reden davon KGVs weit über 40, eine Free Cashflow Yield, die bei unter 2% aktuell ist, also das sind halt schon absurde Bewertungskennzahlen, die aufrufen. Ja, sie sind von den Zahlen her der wahrscheinlich beste Retailer der Welt, die haben eine unfassbar gute Bilanz, die haben hohe Cash-Bestände, ja, davon kann eine Walmart beispielsweise nur träumen, ja, aber es ist trotzdem, ich kann mich da nicht dazu zu überwinden, die zu so einem Preis dann zu kaufen. Und wenn es die mal, aber da müsste auch es wirklich richtig scheppern dann, ja, also da sage ich jetzt mal so KGV so im mittleren 20er-Bereich für Cashflow Yield auch Richtung mindestens, sage ich mal, 3,5% oder ja, mindestens über 3%, ja, da wäre das mal eine Geschichte, wo ich sage, ja, würde ich mir super gerne ins Depot legen, aber auf dem aktuellen Niveau, ja, für mich kein Thema, ja. Aber absolutes Top-Unternehmen, ja. Also ja,
ich habe nicht verstanden, wieso die immer so teuer ist und sogar immer noch teurer wurde. Ja, die war ja sogar über, was war sie, bei 700 oder war die fast bei $800 oder so?
Nee, $700, ja.
Ich gehe gerade nochmal
drauf. Die sind halt von der Bilanz deutlich besser als die anderen. Dann haben die ja dieses Geschäftsmodell bei Costco. Da musst du ja wie so eine Art Mitglied sein, dass du einkaufen kannst. Und dann kriegst du die Sachen aber halt günstiger.
Retailer, ja, okay. Mit Abo.
Und sie haben zusätzlich sehr starke Eigenmarken, das für eine sehr große Kundenbindung sorgt bei dem Unternehmen. Also wie eben jetzt bei uns Gut und Günstig oder Ja-Produkte und so. Da haben die halt wohl da sich eine richtig starke Eigenmarkenpräsenz dann halt aufgebaut und es sorgt dann halt dafür, dass das wirklich relativ berechenbar, also wie so eine Art Abo-Modell ist, also jeder Kunde, der da Costco-Member wird sozusagen, der sorgt halt so für einen gewissen neuen Umsatzanteil und es ist ein Geschäftsmodell, was super ankommt bei den Amerikanern, ja, und sie sind jetzt auch, glaube ich, so nach Walmart schon so mit der größte, so gemischte Retailer, also ein super starkes Unternehmen, ja, also wenn es da mal wirklich richtig scheppern sollte am Gesamtmarkt und es eine Costco erwischen sollte, ich wäre am Start, definitiv.
Okay. Oh ja, 10% hat sie ja schon korrigiert vom Hoch, sehe ich gerade.
Ja, fehlen aber noch ein paar weitere Prozente.
Ja, fehlen noch 20%. Ja, also es ist ja wirklich absurd. Ne? Die sind ja hier seit Anfang 23, haben die sich ja bald verdoppelt zeitweise, obwohl sie ja nur, wie gesagt, was wachsen sie, 8% oder so? Es ist ja, also keine Ahnung.
Also da würden für mich jetzt auch zum aktuellen Zeitpunkt 20% noch nicht reichen, tatsächlich, ja. Also,
aber Landeschart, ne? Absolut krass, ja.
Ja, also, das ist absolut
krass. Geht auch also, parabolisch so, ne? Die kippt ja bald nach hinten über.
Ja, ja, also sie waren im Jahr 2000, waren sie mal bei $33, jetzt sind sie bei $700, ja, also verzwanzigfacht, sogar mehr. Ein brutales Geschäftsmodell halt, ja, und es gibt da irgendwie keine Pause bei dem Kurs, ja. Deswegen würde ich auch sagen, also selbst zum aktuellen Zeitpunkt 20% weniger wäre sie für mich immer noch kein Thema, ja. Okay. Also, aber super Unternehmen auf jeden Fall. Also alle, die länger dabei sind, Glückwunsch, ja, starke Firma.
Ja, super, dann sind wir durch, ne?
Genau. Für nächste Woche müssen wir mal gucken. Kann sein, dass tatsächlich nur eine Folge kommt, weil sowohl Michael und ich auch nicht da sind. Michael ist ja im Urlaub, wie ich gehört habe.
Freitags, genau.
Genau, ich habe Freitag schon Bächle-Event noch am Start und wir müssen mal gucken, ob wir es nächste Woche irgendwie schaffen, eine zweite Folge mit einzubauen. Wir informieren euch auf jeden Fall drüber, wie der Stand der Dinge ist. Aber die Mittwochsfolge, die wird auf jeden Fall kommen. Mit Wochenendfolge müssen wir da.
Ja, oder wir nehmen es am Wochenende auf, noch ganz kurz. Die Banken kamen ja dann schon, glaube ich, nächste Woche Freitag. Ja, mal schauen.
Ja, aber ich muss ja auch erst am Samstag heimfahren. Deswegen, es wird wahrscheinlich nichts werden dann. Ja, wir müssen mal gucken. Aber wir informieren euch, gell? Also dann würde ich sagen, eine schöne Restwoche euch, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.